24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Eine neue Folge Podcast 24/7 und ich begrüße ganz herzlich Kathleen Charlotte Döring. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Frau Döring, Sie sind seit Oktober 25 als Chefärztin in der zentralen Notaufnahme tätig. Mal zu Beginn gefragt, wie geht's Ihnen?
Ich komme jeden Tag mehr an in der Bethel-Welt.
Ja, was haben Sie denn so entdeckt in der Bethel-Welt, wenn wir mal mit diesem großen Begriff einsteigen? Was ist denn da so für Sie schon erste Entdeckung gewesen?
Also ganz viele neue Gesichter, ganz viele neue Namen, ganz viele offene Personen, die alle offen auf mich zugehen. Ganz viele, die sich wirklich gefreut haben, dass auch eine Frau in der Position ist. Das wurde mir öfter gespiegelt. Genau.
Finden Sie das so ungewöhnlich, dass eine Frau in der Position ist? Ich finde das jetzt nicht, also ich finde es schön, und aber nicht so ungewöhnlich.
Ich auch mittlerweile nicht mehr, aber das Umfeld spiegelt einem was anderes. Und ehrlich gesagt waren es viele Frauen, die es mir zurückgespielt haben. Viele junge Kolleginnen auch von Assistenzärztinnen über, aber auch Oberärztin, leitende Ärztin. Und das finde ich sehr schön, dass sie das so offen kommunizieren.
Ja, und haben Sie trotzdem für sich eine Antwort darauf oder eine Idee, warum das sozusagen so als ein bisschen überraschend immer noch wahrgenommen wird?
Oder? Weil ich glaube, in der Medizin ist es noch nicht so selbstverständlich. Das ist einfach so.
Ja, und können wir ja gleich mal da ein bisschen verweilen bei Ihrem eigenen Weg. Ist denn Ihr Weg zur Chefärztin, haben Sie den auch als einen Weg in einer männerdominierten Welt erlebt, wo Sie sagen, da musste ich mich auch durchkämpfen und durchbeißen? Oder würden Sie das da gar nicht so auf die Geschlechter beziehen, sondern eher auf das Thema, na gut, Krankenhauswelt hat auch immer ist halt ein eigener Weg?
Also ich persönlich musste jetzt nicht extrem mehr gegen eine Männergesellschaft kämpfen. Nein, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben.
Ja.
Weil ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mein Ziel immer war, ich möchte Chefärztin werden, sondern für mich war klar, ich möchte gerne schon in der Medizin vorankommen. Und ich habe immer gemerkt, dass ich gerne mit Menschen arbeite und auch gerne Menschen führe. Und das, glaube ich, auch nicht so schlecht funktioniert. Und damit hat sich das irgendwie so ergeben.
Ja, schön.
Der Weg ist das Ziel gewesen.
Ja, schön. Dann wollen wir doch mal ein bisschen in Ihre Arbeit gucken. Und ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich so Ihr Alltag aus, wenn Sie hier so in Bethel angefahren kommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht der Alltag einer Chefärztin in der zentralen Notaufnahme aus?
Ja, also für mich als Person ist es morgens meist relativ hektisch, weil ich eigentlich morgens, ist nicht so meine Zeit, ich bin öfter irgendwie so auf dem letzten Drücker gefühlt, aber mein Team weiß das und die wissen auch, ich bin dann da, aber es kann halt in der letzten Minute sein. Und ansonsten, wir probieren morgens noch relativ viel Routine im Geschäft zu haben, was ja über den Tag häufig gar nicht zu planen ist. Das heißt, wir beginnen mit einem Meeting, wo wir erstmal schauen, was war in den letzten 24 Stunden, war irgendwas Besonderes, irgendwas, was wir akut aufarbeiten müssen. Und dann kommt so ein Patient nach dem anderen. Und man kann sagen, nicht nur bei uns, sondern irgendwie auch in Deutschland weit, gibt es so einen klassischen Verlauf. Es steigt halt über den Tag an. Morgens um 6 ist in der Regel wenig los in der Notaufnahme. Und dann geht es aber wirklich so ganz klassisch hoch, hat mittags sein Maximum und dann läuft so langsam über den Tag wieder aus, bis zum aber schon auch eher späten Abend. Genau. Und dementsprechend ist dann auch das Arbeitsaufkommen.
Ja, also das ist ja in meiner Beobachtung immer dicht, auch wenn Sie sagen, es gibt höhere Zeiten und niedrigere Zeiten. So rein von der Organisation sind Sie ja so auch eine zentrale Stelle im Haus. Das sagt ja schon der Begriff zentrale Notaufnahme, weil die viele Patientinnen und Patienten oder die allermeisten eigentlich über ihre Abteilung hineinkommen ins Haus und dann gefiltert werden. Aber Sie haben ja ein eigenes Team, mit dem Sie da arbeiten. Ne? Aber es kommen auch aus den anderen Fachrichtungen Kolleginnen und Kollegen dazu, die dann sozusagen entscheiden. Wie funktioniert das nochmal so?
Also da hat sich ganz viel verändert in den letzten Jahren. Es gab 2018 den sogenannten GBA-Beschluss für die Notfallstufen. Und da wurde festgelegt, dass alle Patienten über eine zentrale Notaufnahme in ein Krankenhaus Also dass das das Eintrittstor quasi ist. Was machen wir da? Wir sehen die Patienten, versuchen zu entscheiden, müssen die überhaupt im Krankenhaus bleiben oder können die ambulant bleiben? Und wenn sie stationär bleiben müssen, ist das Endziel zu sagen, welche Fachabteilung ist denn zuständig? Mhm. Und davor, wenn sie akut kritisch erkrankt sind, stabilisieren wir sie und diagnostizieren weiter, um dann eben den weiteren Weg zu sehen. Mhm. Und ursprünglich war das mal so, dass eine Notaufnahme vor allem aus den rotierenden Kollegen der Fachabteilung bestand. Mhm. Die Fachärzte oder die Assistenzärzte haben in ihrer Weiterbildung ganz häufig 6 Monate Notaufnahme mit vorgeschrieben. Und in diesem Rahmen rotieren sie zu uns. Und im Rahmen dieser Umstrukturierung der Notfallversorgung kommt es jetzt dazu, dass wir ein Kernteam-Notaufnahme gebildet haben. Womit wir auch schon relativ gut aufgestellt sind. Das heißt, wir haben jetzt, im Moment sind wir 7 mit mir. Ich habe 2 leitende Oberärzte und eine Oberärztin. Mhm. Und darunter haben wir Fachärzte, die in der Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin sind.
Und die Assistenzärzte, die zu Ihnen rollieren, haben die alle Angst vor der Notfallmedizin oder freuen die sich alle drauf? Weil das ist doch garantiert was absolut Ambivalentes. Wenn ich da als junger Assistenzarzt hinkomme und dann habe ich da am Einfallstor, da bibbern doch bestimmt viele, oder?
Ja, für mich persönlich war das immer total spannend. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen, jemand, der ganz frisch von der Uni kommt, der muss erstmal in dieser Medizinwelt ankommen und dieses Vertrauen für sich selber entwickeln und eine gewisse Sicherheit entwickeln. Mhm. Und die entsteht aber erst durch Erfahrung. Mhm. Und egal, wie gut jemand fachlich ist und man vielleicht sieht eine Lernkurve, die steigt ganz schnell an. Mhm. Dieses Sicherheitsgefühl kriegt man erst mit der Zeit, mit der Erfahrung. Deswegen bin ich jemand, der klar kommuniziert. Ich halte es nicht für sinnvoll, jemanden, einen Assistenzarzt in den ersten Monaten in die Notaufnahme rotieren zu lassen. Ja. Es sei denn, er ist da, um zuzuschauen und mit jemandem mitzuarbeiten. Mhm. Aber alleine diese Verantwortung zu tragen, einen akutkranken Menschen zu versorgen, kann da sehr gut eine Herausforderung sein. Und für mich ist es so, wir sind auch dafür da, unsere jungen Mediziner zu schützen, weil sind sie auch unsere eigene Zukunft, aber ich möchte nicht, dass sie verbrannt werden und uns den Bereich verlassen deswegen, ja. Mhm. Deswegen, viele haben Angst, wenn sie dann nach einer gewissen Erfahrung in ihren Fachabteilungen zu uns rotieren, ist es unsere Aufgabe, sie zu betreuen, sie zu supervidieren, das ist auch die Aufgabe des Kernteams. Mhm. Dass sie immer einen Ansprechpartner haben, dass sie die Fälle durchsprechen können, dass sie aber auch so langsam alleine laufen können und wissen, wir haben eine Sicherheit, das hilft einem schon, um auch weiter Sicherheit aufzubauen.
Denn es ist ja bei aller Fachspezialisierung, in denen die Assistenzärzte gehen und da ja auch häufig an den Anfängen sind, also die kommen mit einem breiten Wissen aus dem Studium, gehen in ihre Facharztweiterbildung und kommen dann aber in die Notfallmedizin, wo man ja wirklich blitzschnell filtern muss, weil das ist ja ein Spektrum von bis, ne? Was ihnen da begegnet. Und damit ist ja verbunden, man hat ja so landläufig, wenn man so in die Medien guckt, so das Bild von Notaufnahme, das assoziiert man schnell mit Überlastung. Wie erleben Sie das denn so aktuell? Ist das so ein Thema, dass es eigentlich immer voll und überlastet ist oder ist das jetzt eher ein überzeichnetes Bild?
Also erstmal irgendwie 2 Punkte in dieser Frage. Das eine ist, ja, Notfallmedizin ist was ganz Breites. Ja. Und wir als Notfallmediziner, wir maßen uns gar nicht an zu sagen, wir sind Fachärzte für alle Fachbereiche. Mhm. Ja, das sind wir nicht, sondern wir sind die notfallmäßige Versorgung und Stabilisierung herstellen können, um dann die Experten aus den Fachabteilungen weiter arbeiten zu lassen. Mhm. Genau das ist es. Und das macht das so herausfordernd auch für die Assistenzärzte. Ansonsten das Thema Überlastung, Notaufnahme, ja, findet man gefühlt heute jeden Tag in den Medien irgendwie. Ist auch so. Mhm. Wir sind nachweislich, sind die Notaufnahmen die Abteilung in einem Krankenhaus, wo es in den letzten Jahren kontinuierlich immer weiter die Patientenzahlen angestiegen sind. Mhm. Woran liegt das? Ich glaube, es sind unterschiedliche Faktoren. Ein bisschen ist es, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung hat meiner Meinung nach nachgelassen. Hm. Nicht jeder kann mal für sich entscheiden, was ist, oder jeder definiert anders für sich, was ist ein Notfall.
Ja, und Google und Kollegen machen es eher schlimmer, weil ich lese dann Sachen und denke, dann alles ganz schlimm.
Genau, dann die Frage, wo gehe ich denn hin damit? Ist irgendwie verloren gegangen, gefühlt. Vor ein paar Jahren haben wir noch irgendwie groß diskutiert und haben gesagt, ihr gehört hier nicht hin, geht woanders hin. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil diese Diskussion, die bringt gar nichts, sondern jeder definiert sich als Notfall. Wir nehmen das ernst und sagen, okay, wir haben eine Aufklärungsarbeit, um zu sagen, in dieser Situation gäbe es noch andere Ansprechpartner, wo sie vermutlich zügiger versorgt werden, weil bei uns in den zentralen Notaufnahmen triagieren wir jeden Patienten. Das heißt, jeder bekommt ein Gespräch anhand seiner Symptome, wird entschieden, wie kritisch krank ist er und danach wird behandelt.
Wenn ich mal dazwischen ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, Sie sprechen jetzt, glaube ich, 116, 117 an, kassenärztlicher Notdienst, wo man ja auch anrufen kann und erstmal Unterstützung bekommt, Beratung, schicken wir Ihnen jemanden von den Niedergelassenen vorbei oder schicken wir Ihnen RTW.
Genau, ist eine Option, ja. Man kann auch, wenn man sich nicht sicher ist, was ist die andere extreme Nummer, wäre die 112. Ja. Auch die Kollegen da der Leitstelle können so ein bisschen beratend tätig sein. Der Plan der Bundesregierung ist, dass es eine gemeinsame Stelle gibt, ja, wo man genau anrufen kann, eine Nummer im besten Fall, und man dann passend weitergeleitet wird. Genau, um halt zu unterstützen. Um die Patienten zu unterstützen. Wo gehen sie denn am besten hin? Weil ein weniger kritischer Patient wird bei uns in den Notaufnahmen am längsten warten.
Ich habe gelesen, Sie haben neben dem oder nach dem Medizinstudium und Ihren vierfältigen Zusatzqualifikationen noch ein Studium im Management in der Notfallmedizin oder Medizin gemacht, wo Sie sich sehr mit dem Thema Herausforderungen und Lösungen im Notfallmanagement beschäftigt haben. Was ist so der Teil, wo Sie sagen, so stelle ich mir eine moderne oder eine zeitgemäße zentrale Notaufnahme in einem Klinikum wie in Bethel vor? Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, Sie sind ja für zwei Standorte verantwortlich. Das ist ja auch nochmal wichtig. Sie haben es ja auch, macht das Ganze ja nochmal komplexer. Und ja auch in dem Thema, wir sind ja ein noch junges Universitätsklinikum, auch wenn jetzt die Notfallmedizin, glaube ich, nicht speziell universitär besetzt ist, aber ein Auftrag in Lehre haben Sie ja auch immer und die Menschen kommen ja trotzdem. Da kommen ja viele Themen dazu. Ich will nicht sagen schwieriger, sondern es sind viele komplexe Themen. Wie stellen Sie sich das vor? Was haben Sie da für eine Vision?
Also die für mich moderne Notaufnahme kann man nur spielen oder bauen, ausbauen, indem man erstmal die Möglichkeit hat, bestimmte Zahlen zu messen, um zu gucken, wie ist eigentlich unser Prozess. Ja, das in Bezug vielleicht auch auf mein Studium, da in dem Bereich, das ist halt ganz anders als rein medizinisch, sondern einfach mal, wie baut man Prozesse, wie verändert man sie, wie misst man bestimmte Sachen. Ja, das hat mir da extrem geholfen. Und erst wenn man bestimmte Kennzahlen erhebt und erstmal weiß, welche Kennzahlen sind es denn eigentlich, kann man versuchen, Prozesse anzupassen. Das ist wichtig. Dafür müssen die Voraussetzungen aber stimmen. Ja, dafür braucht man bestimmte Tools, bestimmte Programme, die das überhaupt erstmal möglich machen, es zu messen, um es dann zu kommunizieren mit den anderen Schnittstellen. Weil was sind wir? Wir sind eine absolute Schnittstellenabteilung. Wir haben quasi Berührungspunkte mit fast jeder Abteilung in der Klinik, aber auch nach außen mit der Präklinik, mit dem Rettungsdienst, mit den zuweisenden Ärzten. Das macht das so hochkomplex.
Ja.
Für mich das Ziel des Ganzen ist eine sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Und die kriegen wir aber oder die verbessern wir immer mehr, indem wir regelhaft unsere Prozesse evaluieren und anpassen, uns regelmäßig fortbilden. Genau.
Ja, jetzt nehme ich Sie als sehr überlegt, auch mit einer großen Ruhe wahr. Ist das ein Teil, wo Sie sagen würden, das bringe ich da auch als Stärke mit, genau in diesem System, wo immer ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist, da mit einer Klarheit hineinzugehen und zu sagen, Prozesse, Strukturen, das zu vermitteln?
Sie sind der Erste, der mir sagt, dass ich Ruhe ausstrahle.
Also tun Sie das sonst nicht? Vielleicht ist es ja dem Setting hier geschuldet.
Kann sein. Ich glaube, in einem gewissen Maß ist das Erfahrung, die ich selber auch bemerkt habe an mir, je länger ich zum Beispiel Notarzttätigkeiten gemacht habe. Irgendwann war das so, dass ich in den Notarztwagen eingestiegen bin und gemerkt habe, ich werde ruhig selber, was ja irgendwie unlogisch ist. Aber es war so. Es war auf einmal diese, dass man selber gemerkt hat, okay, es ist nicht mehr der starke Stress, sondern du weißt, du hast die Erfahrung und es klappt. In dem Zusammenhang habe ich das selber gemerkt.
Ja.
Und also, ich glaube, es ist auch wichtig.
Ja, also das ist nochmal wichtig. Also ich nehme schon eine ganz große Energie wahr, aber nicht eine Hektik, die, wo man vielleicht daneben steht als pflegerischer oder ärztlicher Kollege und denkt, ach du liebes Bisschen, es ist eh schon Stress und Chaos und jetzt haben wir ja noch eine, sondern ich nehme das als sehr ordnend und strukturierend wahr und mit einem Überblick. Das ist ja das Geheimnis, auch das System zu verstehen. Und das hatten Sie eingangs gesagt, ja, in die Betelwelt einzutauchen, da ist sicher noch ein Weg, das auch alles zu verstehen, aber das Kerngeschäft kennen Sie ja aus Ihren bisherigen berufsbiografischen Stationen, zu wissen, wie das funktioniert. Und wichtig fand ich gerade nochmal den Gedanken, da wollte ich nochmal drauf eingehen, die Schnittstelle in alle Abteilungen, sowohl intern als auch extern, Sie sind ja natürlich ein Schmelztiegel, weil ja alle mit ihren Bedürfnissen kommen, berechtigten Bedürfnissen, und das wird ja sozusagen, wenn wir es mal sozusagen etwas ganz freundlich ausdrücken, weil wir ja sind, nicht immer nur sozusagen in großer Sachlichkeit vorgetragen, weil auf der anderen Seite ist ja ein Bedarf dahinter und auch eine Energie, die das ist. Also das muss man ja auch mit einer gewissen Kompetenz dann können, ordnen und priorisieren wahrscheinlich.
Ne? Genau, da findet sich das Priorisieren nämlich wieder, weil es so viele sind, ja, und meine Liste wird täglich länger und ich kommuniziere aber auch, ich sehe euer Problem. Und wir entscheiden jetzt erstmal, ist das ganz akut wichtig oder kann ich euch jetzt schon sagen, es wird einen Moment dauern. Ich habe es im Blick, aber es wird ein bisschen dauern. Also da müssen wir schon auch in diesen Aufgaben priorisieren, weil es einfach so viele sind.
Genau. Ist ja auch eigentlich kein großes Geheimnis, aber scheint mir auch hier ein wesentlicher Schlüssel zu sein, dass Kommunikation und dann vor allem Verlässlichkeit, sprich ich habe es nicht aus dem Blick verloren, ein Schlüssel dazu ist, damit auch alle merken, die haben uns im Blick und wir sind da auf dem Weg miteinander.
Ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel dazu. Ja, absolut. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass je hektischer es wird, man strukturiert wird. Und ich glaube, das bin ich generell. Und ich merke, in genau diesen Situationen werde ich das noch mehr. Also da geht's wirklich.
Wussten Sie von Anfang an Ihres ärztlichen Weges oder Medizinstudium an Notfallmedizin, das ist das, was mich reizt, oder hatten Sie eigentlich ganz andere Vorstellungen?
Nee, das wusste ich relativ zügig. Also das hat mich schon immer gereizt. Muss sagen, so ein bisschen habe ich es auch von zu Hause mitbekommen. Mein Papa ist selber Intensivpfleger, lange Intensivstation geleitet. Irgendwie war das immer schon so und das war ziemlich schnell.
Und Sie waren ja als Notärztin auch viel auf der Straße unterwegs, oder? Ja. Also auch das ist ja ein immer wieder heißes Geschäft sozusagen, weil man in Situationen kommt, Häuser, Straße und so weiter, wo das pralle Leben ja dann in großen existenziellen Situationen auch da ist. Ja. Jetzt, wenn ich nochmal den Blick einnehme, also da ist durchaus einiges los. Jetzt haben Sie da so ein Team zu leiten. Wie macht man das in so einem Umfeld, wo auch ständig Hochdruck herrscht? Was ist so Ihr Rezept und Ihr Angang zu sagen, das Team zu führen, zu leiten und auch Leute letztendlich dafür zu begeistern? Denn von den Assistenzärzten sagen Sie ja vielleicht auch vielleicht interessiert sich noch jemand für die Notfallmedizin.
Also erstmal, mein Ziel ist, die Assistenzärzte davon zu überzeugen, dass Notaufnahme nicht das Schlimme ist, sondern dass es eigentlich das ist, was Spaß macht. Also ich glaube, es ist total wichtig, auf Augenhöhe zu sein. Wir sind ein interdisziplinäres, aber auch interprofessionelles Team. Ja? Und für mich, am Ende sind alle, positiv gesagt, gleich, ja, gleichwertig. Und ich behandle auch alle gleichwertig. Ja. Und alle mitzunehmen, transparent zu sein, trotzdem oder auch zu kommunizieren, ihr könnt zu mir kommen und ich höre euch. Und trotzdem Sicherheit zu geben, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, dann treffe ich die auch und dann stehe ich da auch mit meinen Schultern dafür da. Und wenn ihr in Situationen Entscheidungen treffen müsst, dann könnt ihr euch auch sicher sein, ich stehe da dahinter, wenn ihr es mir entsprechend begründen könnt. Ja, und dann ist das auch fein. Und ich glaube, so funktioniert das relativ gut. Und ich finde es wichtig, alle so gut wie möglich ins Team zu integrieren. Auch die eigentlich von außen kommenden Assistenzärzte. Ja, weil ich glaube, je mehr sie sich mit dem ganzen Team identifizieren können, umso mehr positiven Effekt haben wir. Ja, auch man kann so viel lernen in der Notaufnahme. Ja, wir können denen spezielle Sachen beibringen wie Sonografie in der Notfallmedizin. Wir können andere Art regelmäßiger Fortbildungen anbieten. Also wir haben ganz viel, was vielleicht auch unser Alleinstellungsmerkmal ist.
Wenn ich mal so auf dieses Thema gucke, was ja auch in der Krankenhauslandschaft der Medizin ein zunehmendes Thema spielt, ist Digitalisierung schon länger, aber vor allem der Einsatz künstlicher Intelligenz. Sehen Sie das in Ihrem Bereich auch als einen wesentlichen Faktor, der da auf Sie zukommt oder sogar schon integriert ist, wo ich es jetzt vielleicht nicht im Blick habe, außer in der radiologischen Abteilung? Wie sehen Sie die Entwicklung?
Also ja, ich glaube, da kommt ganz viel und ich bin auch total gespannt darauf. Normalerweise bin ich jetzt so in einem Alter, wo ich sage, ich will jetzt nicht, dass die Zeit schnell vorangeht. Auf das Thema bezogen würde ich gerne mal so 10 Jahre vorgucken und zu sehen, was wir dann anders machen. Das ist, glaube ich, wird eine ganz andere Welt werden. Es gibt schon so unterschiedliche Tools, die so langsam anfangen. Es geht los mit, man kann Patienten selbstständig schon eine Anamnese machen lassen über bestimmte Apps, was auch gleich verschriftlicht wird und dann man schon eine Grundlage hat, womit man arbeiten kann. Oder es gibt auch Ersteinschätzungstools, die man den Patienten selber geben kann, wo sie ihre Symptome schildern und dann man schon mal helfen kann, in welchem Bereich geht es denn vielleicht, ja, anstatt eine Telefonnummer. Alles noch in der Entwicklung, aber da kommen ganz viele Sachen auf uns zu.
Ist das eine Chance, die Sie sehen, gerade auch unter diesem Thema, das, was wir vorhin hatten, wie wird es eigentlich gefiltert, Patientinnen, Patienten? Also ich habe da neulich mal an so einem Workshop teilgenommen, da war so ein Zukunftsszenario gezeichnet, da hat eigentlich der Patient hat irgendwie die Niederlassung und die Ambulanz gleich ganz ausgelassen, weil der hat nur mit dem KI-Bot gesprochen über seine Symptome und dann wurde gesagt, geh dahin oder geh dahin. Glauben Sie, dass das auch als Chance sozusagen, also Risiko ist immer drin, wir wissen um Gefahren etc., aber wenn wir es mal auf die Chancenseite sehen, auch Ihre Arbeit ein Stück entlasten wird, wo wir jetzt eben sagen, gut, das sitzt halt da ziemlich voll und manche müssen ja echt lang warten, das gehört ja dazu und dass sie müssen nicht lang warten, das müssen wir auch immer wieder dazu betonen, weil sie da hinten in den Dienstzimmern sitzen und Kaffee trinken, sondern weil ohne dass die anderen es merken, ständig Notfälle reinkommen und sie neu priorisieren müssen.
Ich sehe das als absolute Chance. Nicht als irgendwas irgendwem wegnehmen, wir haben nichts wegzunehmen, ja, sondern ich sehe es als absolute Entlastungstools, die da entstehen. Ja, definitiv.
Und jetzt fällt mir gerade ein, dass, weil Sie vorhin gesagt haben, dass der GBA, also der Gemeinsame Bundesausschuss, das damals festgelegt hat, dass alle über die Notaufnahme kommen. Haben Sie das eigentlich als gut befunden oder haben Sie gedacht, oh je, lieber nicht? Also es hat ja beide Seiten wahrscheinlich.
Also der Sinn des Ganzen ist, deswegen heißt es zentrale Notaufnahme, dass wir mit unserem breiten Blick alle möglichen Diagnosen im Kopf haben. Ja? Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein Schwindelpatient. Ja? Es kann ganz viele Ursachen haben. Es kann mal vom Gleichgewichtsorgan kommen, das kann mit dem Herzen verursacht sein, das kann eine neurologische Ursache sein. Bei uns in der Notaufnahme haben wir all diese Fachabteilungen, wir sehen den Patienten breit und können alle parallel gucken, im besten Fall. Nicht hintereinander, sondern parallel, um Zeit zu sparen. Und haben von dort aus die Möglichkeit, Zentraldiagnostik auszulösen. Ja, es ist deutlich einfacher, von der Notaufnahme ins CT zu fahren und wenn man dort eine Diagnose hat, dann in die passende Abteilung zu kommen, als wenn man schon ein bisschen in einer Vorschublade irgendwo aufgenommen wird und dann wieder neu anfangen soll, breit zu denken. Ja, deswegen macht es absolut Sinn, zentrale Notaufnahme.
Was ja zum Teil auch, das weiß ich aus meiner eigenen seelsorglichen Arbeit, ja auch zum Arbeit der Notaufnahme gehört, dass sie da Situationen erleben, die auch tragisch sind, weil Patientinnen, Patienten nach Verkehrsunfällen, nach anderen Situationen, Herzinfarkt, Schlaganfall kommen und sie sozusagen über den Schockraum nicht hinauskommen, weil das Leben dort endet. Also auch Ohnmachtserfahrungen, die Sie und Ihre Kolleginnen teilen. Wir konnten nicht helfen, wir konnten nicht das tun, wofür wir zum großen Teil eigentlich als im Gesundheitswesen angetreten sind, Menschen nämlich in gesundheitlichen Krisen zu helfen. Wie haben Sie das in Ihrer Berufsbiografie erlebt, das auch einzuordnen? Wie geht man damit um?
Ich glaube, es ist wichtig, menschlich zu sein und das nicht als negativ zu sehen. Man muss die richtige Grenze finden, wie weit lässt man es an sich ran und wie weit nicht. Aber ich glaube, so ganz hart mit einem Panzer durch die Welt zu laufen, wäre nicht meine Option, um damit umzugehen. Man wird geprägt von solchen Erfahrungen, das ist so. Und es gibt mal welche, die sind, da hat man länger was von. Wir haben mittlerweile viele Strukturen, um damit umzugehen. Im Team besprechen wir solche belastenden Einsätze nach, auch mehrfach, wenn wir das Gefühl haben, das belastet jemanden. Wir versuchen durch regelmäßige Trainings und auch, ja, indem wir unser Fachwissen immer wieder verbessern, da eine Sicherheit zu bekommen und auch dieses Gefühl, wir haben alles getan, was geht.
Mhm.
Das ist schon wichtig, ja. Und bezogen auf den Patienten, der Patient ist der eine Teil, aber es gibt halt auch diesen anderen Teil, nämlich die Angehörigen, die da dazugehören, die quasi in Anführungsstrichen gesagt übrig bleiben in so einer Situation, ja. Oder die man dann genauso, sich genauso als unsere Aufgabe, die wir mit abholen müssen bei sowas.
Mhm.
Und für mich persönlich war es immer so, gerade so im irgendwie im präklinischen Bereich, beim Notarzt, schwierig wird es, wenn man persönlich Patienten kennt, ja, dann wird es wirklich schwierig. Und da hat man aber manchmal gar nicht die Wahl, ja, man wird in so Situationen reingeworfen. Da muss man sich dann wirklich konzentrieren, dieses Professionalität zu halten und das Emotionale ein bisschen einzuschränken.
Was ja, das zeigt ja die Erfahrung, dass vereint uns ja ein bisschen oder in den professionellen Berufen. In der Situation geht das ja häufig ganz gut, dass man Rolle und Funktion gut trennen kann und sagen kann, ich funktioniere jetzt hier und dann muss man gucken, wie es geht, wenn die Situation vorbei ist und das Thema nochmal mitgeht. Wobei ich auch immer denke, wenn ich persönlich so eine Situation, vielleicht eine Seelsorge erlebt habe, dass es auch nicht schlimm ist, wenn so eine Geschichte nochmal mitgeht in den Alltag, wo auch immer hin, es kommt vielleicht später nochmal, weil ist ja genau was zeigt von der Empathie, die wir ja auch mitbringen. Also das heißt, diese Geschichten berühren uns auch. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich wollte nochmal das Thema mit Ihnen angucken, wo ich mich frage, ob es eigentlich ein Mythos ist oder wirklich ein dauerhaftes Thema. Also Mythos ist jetzt zu hoch gegriffen, sondern doch größer gemacht wird, als es ist. So das Thema, was auch immer wieder in der Presse ist, Gewalt und aggressives Verhalten. Was passiert und was, wo uns unser gemeinsames Ziel ist, da arbeiten wir ja an wenigen Berührungspunkten auch zusammen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, um einfach eine gute Patientenversorgung hinzukriegen. Wie nehmen Sie das Thema wahr?
Das ist ein Thema, das muss man ganz klar sagen. Und also aus meiner Sicht gibt es da nur genau einen Weg, und zwar keine Gewalt in unseren Notaufnahmen. Und das sollte man auch ganz klar formulieren und das tun wir ja auch mit unterschiedlichen Aktionen. Nicht nur ich, sondern das ganze Team. Wir versuchen schon in der Situation erstmal zu schauen, warum ist denn jetzt eigentlich jemand irgendwie aggressiver, als wir es erwarten würden. Ja, weil alle irgendwie in einer Notsituation sind. Aber dafür, es gibt trotzdem Grenzen. Ja, und respektvoller Umgang sollte immer die Grundlage sein. Wir werden auch dort geschult, wie gehen wir damit um, deeskalierend, aber manchmal sind einfach Situationen, die sind, da ist es einfach ein Schritt too much und das kommunizieren wir dann auch klar. Also ist ganz klar, keine Gewalt in unseren Notaufnahmen, ganz klar.
Ja, also das finde ich immer eine große Herausforderung für die gemeinsame Arbeit, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen darin zu stärken und zu stützen, auch selbst deeskalieren zu wirken, weil ja schon gilt, also das ist der Teil, den man ja auch für die Patientinnen, Patienten und Angehörigen mal die Lanze brechen muss. Sie stürmen ja nicht hier rein, weil sie einfach sozusagen Lust haben, aggressiv zu sein, sondern häufig steht ja eine Angst, eine Sorge dahinter. Dennoch rechtfertigt das keine Gewalt und kein aggressives Verhalten. Und da kommt es dann auch gerade auf die Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen an, die vor Ort sind, dann wirklich auch darauf einzugehen und dafür zu sorgen.
Und Sie hatten es vorhin schon mal gesagt, ne, keiner von uns sitzt irgendwie in einem Büro und tritt da Däumchen, sondern es passiert ganz viel, was man vom Wartezimmer aus gar nicht sehen kann. Wir versuchen das von Anfang an transparent zu machen, ja, alleine schon in diesen Ersteinschätzungsgesprächen, wenn wir sehen, das wird länger dauern, dann kommunizieren wir das auch genauso. Mhm. Ja, und sagen aber, wir haben sie im Blick und wir reevaluieren das immer wieder neu, sodass wir auch erkennen, wenn sich etwas verschlechtert. Und dann priorisieren wir auch wieder neu.
Sie hatten vorhin schon mal den Blick mit KI nach vorn geworfen, wenn wir so Richtung Ende ein bisschen das Gespräch ist. Die Zeit ist schon vorangeschritten, aber nochmal einen Zukunftsblick wagen. Wie wird sich denn aus Ihrer Sicht Notfallmedizin in den nächsten 10 bis 20 Jahren verändern?
Also ich glaube, es wird immer wichtiger werden und ich hoffe darauf, dass wir es gemeinsam mit ganz wichtigen Playern, und ich sagte, es ist eigentlich schon politisch sind da ganz wichtige Punkte wichtig, dass wir es schaffen, dass am Ende wirklich nur noch die kritischen Patienten bei uns in den Notaufnahmen sind und es klar ist, wo die nicht kritischen Patienten sich hinwenden sollen. Und es wird hoffentlich viel fester auch in den Ablauf eines Krankenhauses integriert sein. Mhm. Heute arbeiten wir da wirklich noch dran, uns so ein bisschen, wir versuchen uns stark zu integrieren, aber dass wir auch so wahrgenommen werden. Ja, wir sind ein Teil des Ganzen und kein Gegenspieler.
Und wenn ich das doch noch fragen darf, wenn ich die Kathleen Düring privat treffen würde, würde ich da auch eine immer betriebsame In-Action-Person treffen oder liegen Sie auch einfach mal auf der Couch und lassen alle gerade sein und sagen, Notaufnahme ist ein flottes Geschäft?
Also ich bin schon eher die, die immer irgendwie in Bewegung ist. Aber ich chill auch mal gerne und genieße das dann auch. Für mich ist zum Beispiel sowas wie Schlafen mittlerweile einfach Lebensqualität. Ja, einfach mal irgendwie im Bett zu liegen, ohne dass irgendwas piepen kann, was einen jetzt
Und können Sie das gut? Also können Sie gut abschalten nach so einem Tag?
Ja.
Ja. Das, ist ja eine wichtige Fähigkeit, dass man sagen kann, ich kann die Geschichten des Tages lassen und kann wirklich zur Ruhe kommen.
Ja, das kann ich.
Schön. Frau Düring, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mich nach den ersten Monaten hier in Bethel mitgenommen haben in Ihre Welt der Notfallmedizin und erzählt haben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.